Manchmal merken wir erst dann, wie leer wir geworden sind, wenn der innere Hunger nach Gott wieder aufbricht. Äußerlich läuft vieles weiter wie bisher, aber die Freude am Herrn, die Frische im Wort und die Wärme der Gemeinschaft scheinen verschwunden zu sein. Die prophetischen Bilder aus 1. Mose, Hesekiel und dem Neuen Testament zeichnen eine Linie. Gott lässt sein Volk die Folgen der Entfernung von ihm erfahren, um es dann auf erstaunliche Weise durch sein eigenes Leben neu zu gewinnen, zurück in seine Gegenwart, in die Fürsorge des Hirten und in die Fülle des guten Landes, das Christus selbst ist. Gottes Urteil mit dem Ziel der Wiederherstellung. Wenn Gott richtet, handelt er nicht aus Laune, Überdruss oder verletzter Ehre. Sein Gericht entspringt seinem eigenen Wesen, er ist gerecht, heilig und herrlich. Wo sein Volk sich von ihm entfernt, ihn durch Gleichgültigkeit, Götzen oder Selbstbezogenheit verdunkelt, entsteht eine Spannung zwischen der Wirklichkeit Gottes und dem Zustand seiner Menschen. Diese Spannung trägt die Gestalt des Gerichts. In den Kapiteln Hesekiel 33 bis 39 ist das unübersehbar. Gott stellt einen Wächter auf die Mauer, er kündigt Konsequenzen an, er deckt die Verirrung der Hirten auf und lässt die Folgen des falschen Weges nicht einfach unter den Teppich fallen. Es ist, als ob er sagt, ihr sollt sehen, was Sünde wirklich ist, ihr sollt den Geschmack ihrer Bitterkeit nicht mehr mit religiöser Dekoration überdecken. So heißt es, dich nun, Menschensohn, habe ich als Wächter für das Haus Israel eingesetzt. Du sollst das Wort aus meinem Mund hören und sie vor mir warnen. Warnung ist keine Drohgebärde, sondern ein Ausdruck von Verantwortung und Liebe. Gottes Gericht hat immer einen Zweck, niemals vollstreckt Gott sein Gericht ohne Absicht. Der Zweck von Gottes Gericht ist, Wiederherstellung herbeizuführen. Er übt sein Gericht nie aus, losgelöst von seinem Vorsatz, etwas wiederherzustellen. Wir müssen uns vor Augen halten, dass Gottes Gericht auf seiner Gerechtigkeit, seiner Heiligkeit und seiner Herrlichkeit beruht. Immer wenn der Zustand unter seinem Volk oder in der Welt nicht mit seiner Gerechtigkeit, seiner Heiligkeit und seiner Herrlichkeit übereinstimmt, übt Gott sein Gericht aus, mit dem Ziel der Wiederherstellung. Doch Gottes Gericht bleibt nie Selbstzweck. Es gleicht einem Feuer, das nicht zerstören soll, sondern läutern. Wo er richtet, will er etwas zurückgewinnen, das verloren gegangen ist, den Genuss seiner Gegenwart, den Aufenthalt seines Volkes im guten Land, das ihn selbst als Lebensversorgung bedeutet, die ungehinderte Gemeinschaft mit ihm. Das Gericht zeichnet die Konturen einer neuen Gnade vor. Wenn er zerstreut, tut er es, um eines Tages sammeln zu können. Wenn er eine falsche Sicherheit erschüttert, eröffnet er einen Weg in eine tiefere, unsichtbare Sicherheit in Christus. Durch die ganze Schrift hindurch führt diese Linie, Gott lässt den Ernst der Sünde sichtbar werden, damit der Wert seines Lebens in Christus umso heller aufgehen kann. Am Kreuz begegnen sich Gericht und Wiederherstellung in vollkommener Klarheit, die Sünde wird verurteilt, der Sünder wird durch das Leben des Sohnes gewonnen. Darin liegt Trost für den eigenen Weg, auch wenn Gott etwas in unserem Leben zurechtweist oder bricht, steht hinter diesem Handeln kein kaltes Protokoll, sondern das Herz eines Vaters, der uns tiefer mit Christus verbinden und uns neu in den Raum seiner Fülle stellen will. In dieser Perspektive verlieren selbst schmerzhafte Wege den Charakter des Abbruchs und werden zu Türen, durch die Gott sein wiederherstellendes Leben einströmen lässt. Gott stellt sein Volk nicht nur äußerlich wieder her, sondern führt es in eine neue Qualität des Lebens hinein, die ihm entspricht. Er ist nicht zufrieden, wenn wir nur zurück an einen Ort kommen. Er möchte, dass wir wieder zu Menschen werden, in denen seine Gerechtigkeit, seine Heiligkeit und seine Herrlichkeit widerhallen. Das bedeutet, dass seine korrigierenden Wege immer auch schöpferische Wege sind. Er nimmt weg, was ihn verdunkelt, um Raum für sein eigenes Leben zu schaffen. Wo wir ihn so erkennen, verändert sich unsere Sicht auf Gericht, es erscheint nicht mehr als dunkle Drohung, sondern als ernsthafte, aber liebevolle Initiative Gottes, uns zu gewinnen. So wird deutlich, wie tief die Verbindung zwischen Gericht und Wiederherstellung ist. Gottes Ziel ist nicht, uns in der Erinnerung an unser Versagen festzuhalten, sondern uns in die Erinnerung an sein Handeln hineinzuziehen. Er selbst ist es, der das Niedergerissene wieder aufbaut und das Verwüstete neu bepflanzt, und die Nationen, die rings um euch her übrig bleiben, werden erkennen, dass ich, der Herr, das Niedergerissene aufbaue, das Verwüstete bepflanze. Ich, der Herr, habe geredet, ich werde es auch tun. Wo er so handelt, beginnt ein stiller, aber tiefgreifender Trost. Vergangene Fehlwege bekommen ihren Platz in einer größeren Geschichte, in der nicht unser Scheitern, sondern Gottes beharrliche Treue den letzten Satz spricht. Aus dieser Sicht erwächst eine leise, aber tragfähige Zuversicht, dass kein Bruch endgültig und kein Verlust absolut ist, solange Gott selbst auf Wiederherstellung zielt. Dich nun, Menschensohn, habe ich als Wächter für das Haus Israel eingesetzt. Du sollst das Wort aus meinem Mund hören und sie vor mir warnen. Und die Nationen, die rings um euch her übrig bleiben, werden erkennen, dass ich, der Herr, das Niedergerissene aufbaue, das Verwüstete bepflanze. Ich, der Herr, habe geredet, ich werde es auch tun. Wenn Gott auf unserem Weg etwas ans Licht bringt und zurechtweist, muss das nicht als Beweis eines verwerfenden Blickes gedeutet werden. Im Licht Hesekiels lässt sich solche Erfahrung als Ruf in eine tiefere Übereinstimmung mit seinem Wesen verstehen. Korrigierende Wege werden so zu Einladungen in eine neue Nähe zu Christus und zu einem reicheren Genuss des guten Landes, das er selbst ist. Der Herr als suchender Hirte und das gute Land. Nachdem der Wächter gerufen hat und die Stimme des Gerichts verklungen ist, tritt in Hesekiel ein anderer Klang hervor, Gott zeigt sich als Hirte. Er spricht von seinen Schafen, die sich zerstreut haben, weil sie ohne Hirten waren, und von Menschen, die als Hirten bezeichnet werden, aber die Herde missbrauchen. Er kündigt an, diesen falschen Hirten ein Ende zu bereiten und selbst nach seinen Schafen zu fragen. Ich selbst will meine Schafe weiden, und ich selbst will sie lagern, spricht der Herr, hier. In diesem Wort schwingt eine zarte Entschlossenheit mit, Gott überlässt seine Menschen nicht sich selbst und nicht jenen, die ihre eigene Sache suchen. Seine Antwort auf die Zerstreuung ist nicht bloß eine neue Ordnung, sondern seine eigene hingegebene Nähe. In Gottes Wiederherstellung durch Leben sendet er zuerst den Wächter zu seinem Volk, damit es Buße tut, umkehrt und lebt, danach erscheint er selbst als der Hirte. In unseren persönlichen Erfahrungen ist es genauso, zuerst hören wir vielleicht eine Warnung vom Herrn, die uns zur Buße führt. Dann erkennen wir, dass der Herr Jesus nicht nur unser Erretter, sondern auch unser Hirte ist, der uns sucht und aufspürt. Im Licht des Neuen Testaments nimmt dieses Bild eine konkrete Gestalt an. Der Herr Jesus steht mitten in zerrissenen, orientierungslosen Menschen und er ist innerlich bewegt, und als er die Volksmengen sah, wurde er im Innersten von Erbarmen bewegt über sie, weil sie geschunden und verwahrlost waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Er bezeichnet sich selbst als den guten Hirten, der sein Leben für die Schafe hingibt. In ihm sucht Gott das Verlorene, trägt es auf seinen Schultern und bringt es in Sicherheit. Das Gleichnis vom verlorenen Schaf beschreibt diese Bewegung mit schlichten, aber tiefen Worten, welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat und eins von ihnen verloren hat, lässt nicht die 99 in der Wüste und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Der Hirte gibt nicht auf, wenn die Spur schwieriger wird, seine Ausdauer entspricht dem Wert, den das eine Schaf in seinem Herzen hat. Wenn Hesekiel von guter Weide, hohen Bergen Israels und fetter Nahrung spricht, deutet er damit über den geografischen Raum hinaus auf eine geistliche Wirklichkeit. Das eigene Land, in das Gott sein Volk zurückbringt, ist im Licht der gesamten Schrift das Bild für Christus als gutes Land, reich an allem, was Gottes Menschen für ihr Dasein und ihren Lebenswandel brauchen. In ihm finden sie erhöhte Perspektive wie auf hohen Bergen, lebendige Erquickung wie an Flüssen und sichere Versorgung wie auf weiter, fettgrüner Weide. So heißt es, auf guter Weide werde ich sie weiden, und auf den hohen Bergen Israels wird ihr Weideplatz sein, dort, auf den Bergen Israels werden sie auf gutem Weideplatz lagern und fette Weide beweiden. Unter der Fürsorge des Hirten wird das Land nicht nur bewohnt, sondern genossen. Das bedeutet in der Erfahrung des Glaubens, dass Christus nicht nur der ist, der aus der Zerstreuung herausführt, sondern auch der Raum, in den wir hineingeführt werden. Er holt aus Ägypten, aus Bindungen an Leistungen, Sicherheiten und Süchte und stellt in einen Bereich, in dem sein Leben die Atmosphäre bildet. Dort ist Wiederherstellung nicht bloß die Rückkehr zu einem alten Normalzustand, sondern der Beginn eines neuen Lebensstils, statt Getriebenheit Ruhe, statt innerer Mangel ein stilles Genährtsein, statt Verlorenheitsgefühl eingetragen werden. Der Weg des suchenden Hirten endet im guten Land, und das gute Land selbst ist nichts anderes als der Hirte, der nun zur Weide geworden ist. Wer diesen Herrn kennt, darf seine Geschichte neu lesen, Wege der Zerstreuung werden zu Hintergrundfolien, vor denen die Treue des Hirten umso deutlicher hervortritt, schmerzhafte Umwege verlieren etwas von ihrer Schwere, wenn sie in das Muster eingebunden sind, in dem einer unermüdlich sucht, sammelt und heimträgt. Auf guter Weide werde ich sie weiden, und auf den hohen Bergen Israels wird ihr Weideplatz sein, dort, auf den Bergen Israels werden sie auf gutem Weideplatz lagern und fette Weide beweiden. Ich selbst will meine Schafe weiden, und ich selbst will sie lagern, spricht der Herr, hier. Im Bild des suchenden Hirten und des guten Landes lässt sich das eigene Leben nicht mehr nur von Entfremdung, Versagen oder Verirrung herdeuten, sondern von der beharrlichen Bewegung Gottes auf den Menschen zu. Die Geschichte wird zur Wegstrecke, auf der ein Hirte gesucht, gefunden und getragen hat, um in den Raum seiner eigenen Fülle zu führen. Neues Herz, neuer Geist und die innere Wiederherstellung. Gottes Wiederherstellung bleibt nicht an der Oberfläche stehen. Er begnügt sich nicht damit, die äußeren Umstände zu ordnen oder Menschen an einen besseren Ort zu stellen. In Hesekiel 36 beschreibt er eine Wiederherstellung, die das Innerste des Menschen erreicht. Er kündigt an, sein Volk nicht nur in das Land zurückzubringen, sondern es zu reinigen, zu erneuern und innerlich zu verwandeln. Und ich werde reines Wasser auf euch sprengen, und ihr werdet rein sein, von all euren Unreinheiten und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Dieses reine Wasser spricht von einem göttlichen Eingriff, der tiefer geht als moralische Kosmetik. Es ist ein Bild für die Wirkung des Blutes Christi und des lebendigen Wortes, das nicht nur Schuld vergibt, sondern auch die unsichtbaren Verstrickungen löst, in denen das Herz an falschen Sicherheiten und verborgenen Götzen hängt. Hier sehen wir, dass Gott bei der Wiederherstellung seines Volkes im Blick auf seinen heiligen Namen handelt. Die innere Wiederherstellung des Lebens wird von Gott um seines Namens willen vollzogen. Viele von uns können bezeugen, dass wir wiederhergestellt und belebt worden sind, nicht wegen irgendeines Verdienstes in uns selbst, sondern weil Gott um seines eigenen Namens willen etwas in uns getan hat. Götzen sind in dieser Perspektive nicht nur geschnitzte Figuren, sondern alles, was im Verborgenen mehr Gewicht hat als Gott selbst, Besitz, Ansehen, Beziehungen, ja sogar fromme Leistungen oder religiöse Strukturen. Unreinheit meint nicht nur offensichtliche Verfehlungen, sondern auch die feinen Vermischungen, in denen Gottes Sache mit Eigeninteressen überzogen wird. Gott reinigt davon, indem er uns nicht zuerst mehr fordert, sondern mehr gibt, und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben, und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Das steinerne Herz steht für Abstumpfung, für ein Inneres, das auf Gottes Reden kaum noch reagiert, für die Kälte, die nach langen Umwegen, Verletzungen oder Selbstschutzstrategien entstanden ist. Das fleischerne Herz ist weich, empfänglich, verletzlich, aber gerade darin wieder fähig, Gottes Regungen wahrzunehmen. Parallel dazu erneuert Gott den Geist des Menschen. Der menschliche Geist ist der Ort, an dem der Mensch Gott erkennen, berühren und aufnehmen kann. Wenn Gott sagt, und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben, und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut, verbindet er zwei Bewegungen. Er belebt den menschlichen Geist und wohnt zugleich durch seinen eigenen Geist in diesem Inneren. Gehorsam wird dadurch nicht länger primär als äußeres Sichfügen zu einem Fremdgesetz erfahren, sondern als Ausdruck eines neuen Lebens, das von innen her in eine bestimmte Richtung drängt. Gott schreibt sein Gesetz nicht mehr nur auf steinernen Tafeln, sondern in Herzen aus Fleisch, wie es an anderer Stelle heißt. So entsteht ein neues Verhältnis zu Gottes Willen, was früher als Last erschien, wird immer mehr zur Entsprechung der eigenen, erneuerten Natur. Bemerkenswert ist, dass Gott all dies ausdrücklich um meines heiligen Namens Willen ankündigt. Er knüpft die innere Wiederherstellung des Lebens nicht an das Verdienst seines Volkes, sondern an die Ehre seines Namens. Das nimmt dem Menschen die Illusion, sich selbst erneuern zu können, und gleichzeitig die Angst, an der eigenen Veränderung zu scheitern. Wer rückblickend von Zeiten der Wiederherstellung erzählen kann, merkt oft erst im Nachhinein, wie wenig davon auf eigener Kraft beruhte. Es war Gott, der sich um seines Namens willen erbarmte, der das harte Herz weich machte und den erloschenen Geist neu entfachte. In dieser Sicht wird innere Veränderung nicht zu einem Projekt, das man bewältigen muss, sondern zu einem Werk Gottes, in das man hineingenommen wird. Und ich werde reines Wasser auf euch sprengen, und ihr werdet rein sein, von all euren Unreinheiten und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben, und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Innere Wiederherstellung zeigt sich nicht zuerst in spektakulären Veränderungen, sondern darin, dass das Herz wieder weich wird und der Geist neu auf Gott anspricht. Wo der Blick auf Gottes Handeln um seines Namens willen gelenkt wird, verliert die Angst vor dem eigenen Unvermögen an Macht, und es wächst das Vertrauen, dass er selbst das steinerne Herz in ein Herz verwandelt, das seine Gegenwart liebt. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.